Ja, vielen Dank für die Lieder und auch ihr Jugendliche, dass ihr extra gekommen seid. Wir haben gesungen, nicht durch mich, sondern durch Christus in mir. Und das wird auch das Thema heute Morgen sein. Ich möchte mit Gebet anfangen. Ja, aber Vater, wir danken dir für diesen heutigen Morgen, wo wir als Gemeinde vor dir kommen dürfen. Weil du uns durch deinen Sohn Jesus Christus erlöst hast. Danke für all dies, was du vollbracht hast. Und ja, Herr, wir haben viel Grund zu danken. Unser ganzes Loblied gilt dir. Aber Herr, wir sind in allem abhängig von dir, auch heute Morgen. So beten wir, öffne du unsere Augen und unser Herz, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, wisst ihr eigentlich, was für Tag heute ist, außer Sonntag? Heute ist in der Schweiz Reformationstag. Ja, in Deutschland war das 1. November und heute in der Schweiz Reformationstag. Ja, wenn ihr es nicht wusstet, habt ihr heute eine Weiterbildung bekommen. Ja. Reformationstag, und ich möchte ein wenig über die Reformation reden. Und wenn wir über die Reformation reden, dann können wir natürlich über große Reformatoren reden, wie vielleicht Zwingli, Calvin, vielleicht Farel in französischer Schweiz, oder Bullinger, der Nachfolger von Zwingli, der viel gemäßiger war. Aber ich glaube, wenn man über die Reformationszeit redet, dann redet man meistens über eine markante Person, und das ist Martin Luther. Ja, und ja, ich möchte ein wenig in sein Leben hineinschauen, ganz wenig, keine Angst, um ein bisschen zu sehen, was für Kämpfe er hat und wie kam er schlussendlich zu diesen Schlussfolgerungen von all den Liedern, wo wir gesungen haben. Wenn wir über Reformation reden, dann ist das, sind die 5 Sätze der Reformation uns alle wahrscheinlich irgendwie bekannt. Sola fide, allein der Glaube. Solus Christus, allein Christus. Sola Scriptura, allein die Schrift. Sola Gratia, allein die Gnade. Soli Deo Gloria, Gott allein gehört die Ehre. Die Sätze haben wir sicher alle schon irgendwie mal gehört. Aber genau dies geschah in der Reformation. Man hat diese Wahrheit wieder ganz neu entdeckt. Es wurde wieder lebendig, dies, was Christus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat und was dies wiederum für unseren Alltag heißt. Ich möchte jetzt nicht all diese Solas durchnehmen, sondern ein Sola Gratia, allein die Gnade. Allein die Gnade. Ja, eine Frau bat Napoleon um Gnade für ihren Sohn. Er sollte wegen seiner Verbrechen gegen Napoleon und Frankreich hingerichtet werden. Wissen Sie nicht, was er angestellt hat? Fragte Napoleon die Mutter und stellte fest, er verdient keine Gnade. Sie antwortete, wenn er es verdient hätte, wäre es keine Gnade. Napoleon ließ den Gefangenen frei. Nochmal dieser letzte Satz. Wenn er es verdient hätte, wäre es keine Gnade. Diese Mutter hat das verstanden. Und das ist genau dies, was auch Luther in seinem Leben, in seine ganzen Kämpfe eigentlich schlussendlich erfahren hat, verstanden hat. Was schlussendlich dann auch lebendig wurde. Gott sei Dank, bis zum heutigen Tag. Ja, Luther, er war ein Eiferer von sehr junger Alter. Ein Eiferer, in gewisser Hinsicht fürs Christentum. Der junge Luther, mit Anfang 20 im Kloster, er wählte dabei das Erfurter Kloster, welcher der Augustiner-Eremitenordner gehörte. Das Kloster galt innerhalb der Gemeinschaft als streng, weil es die Ordensregel besonders streng befolgte. Ja, es erinnert ganz wenig auch die Pharisäer im Neuen Testament. Und die Wahl Luther zeigte, er meinte es ernst. Immer gefährlich hat bei uns, dass wir zustellen, etwas urteilen. Wir sehen eine innere Einstellung. Ich will vor Gott bestehen, also nehme ich das strengste überhaupt, das strengste Kloster. Und wisst ihr, Klosterleben war nicht immer so einfach. Ich weiß, Viele, wenn man über Kloster redet vom Mittelalter, dann denken die, ja, die haben den ganzen Tag Bier gebraut und das war's auch. Ja. Aber, ja, so war es nicht ganz. Die Kirche des Mittelalters bot eine Menge religiöse Leistungen an. Es ging viel um Leistungen, um vor Gott zu bestehen. Im Kloster konnte man viel tun, um Gott gerecht zu werden. Oder besser gesagt, man meinte, man kann durch diese Tun Gott gerecht werden. So gab es zahlreiche Stundengebete, die den ganzen Tagesablauf bestimmten. Und da auch im Kloster man in gewisser Hinsicht das Wort kannte, kannte man auch den Vers aus Psalm 119, Vers 164. Psalm 119, Vers 164, wo es steht, ich lobe dich siebenmal am Tag wegen den Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Oder Vers 62, mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Steht die Mitternacht auf? Wie heißt denn Mitternacht das, ja? Steht die Mitternacht auf? Ja, aber das soll nicht sein, das doch. Ja, das war sein Leben. Das war sein Eifer. Aber Gefahr ist, wenn man das Zeugnis einer anderen hört und man denkt, so muss ich jetzt leben, um vor Gott wohlgefällig zu sein. Wenn du dich entscheidest tatsächlich, wenn diese große Gnade, welche du erfahren hast, ich will regelmäßig Mitternacht aufstehen, sei gesegnet. Aber wenn du anfängst, da vorne zu predigen, ihr müsst Mitternacht aufstehen, dann sage ich, sei verflucht. Das ist hart, ja. Und auf diesem Moment beginnt eine Leistung, deine Gnade zu bestimmen. Und die nahmen es ernst da im Kloster und sie sagten, okay, Mitternacht stehen wir auf, siebenmal am Tag, lass uns so viel beten. Und so wurde der ganze Tagesablauf im Kloster rund um das Gotteslob, das Opus Dei bestimmt, um das Gotteslob. Und so begann es schon, das erste Gebet, sind alles lateinische Begriffe, ich sage es jetzt trotzdem, auch wenn ich kein Lateinisch kann. Das erste war Matutin, um 2 Uhr versammelte sich die Mönche in der Klosterkirche, also 2 Uhr morgens, ja, nicht, dass ihr denkt, ja. Die Mönche in der Klosterkirche, um zu beten, um Psalmen zu singen. Es war eine Frühmesse, die den Auftakt des täglichen Gottesdienstes bildete. Lektionen, Kantika und Hymnus, dich Gott loben wir, war ihr Motto, waren weitere Inhalte dieses Art Gebet. Das waren Gebete, Psalmen und so weiter. Und dann kam die nächste Gebetszeit, der Laudes. Bei Tagesabbruch wurde das Laudes, das Gotteslob gebetet. Und da kam das Prim. Das erste Gebet erfolgt gegen 6 Uhr. Und dann, nach 6 Uhr, Arbeiter und Studieren wurden durch die folgende Stunde Gebete und die Mahlzeiten unterbrochen. Ja, auch Mahlzeiten gab es, wie wir gerade sehen. Nein, so viel waren es nicht. Da kam das nächste Gebet um 9 Uhr, das Terzgebet und wieder Hymne und Psalmen. Und dann das nächste Gebet, das 6, gegen 12 Uhr, wieder Hymne und Psalmen. Und nun wurde zu Mittag gegessen. Endlich mal essen, ja. Allerdings nur in der Zeit zwischen Ostern und September. Und es gab kein Fleisch in dieser Order. Das Fleisch war nur für die Kranke bestimmt. Wahrscheinlich wollte die eine immer krank sein, ja. Ja, nur nebenbei. Aber wie gesagt, das war das Erste. Und dann das nächste Gebet, das Non, um 15 Uhr und wieder Hymne und Psalm. Da kam das nächste Gebet, das Vesper, gegen 17 Uhr gebetet, auch das gleiche wieder. Anschließend wurde zu Abend gegessen. Von September bis Ostern war dies die einzige Mahlzeit des Tages für die Mönche. Okay, der einzige. Das waren die. Ja? Und dann kommt das nächste. Komplett gegen 18 Uhr beteten die Mönche das Schlussgebet. Danach legten sie nach 30 Minuten nach Sonnenuntergang in voller Bekleidung zum Schlaf nieder. Und so war der ganze Tag bestimmt. Das strenge Befolgen dieser Messen, das Beten der vorgeschriebenen Gebete galt als Weg, um Sünden zu büßen, Gott gnädig zu stimmen und das Heil zu erlangen. Das war ihr Weg, um das Heil zu erlangen. Das Heil war abhängig von einem selbst. Gnade konnte man mit viel Anstrengungen verdienen. Man hat Gnade nicht verstanden. Und Luther in diese Kloster meinte es sehr ernst. Aber dieser junge Luther, er kam nicht zur Ruhe. Es gab ihm keine Ruhe, diese ganze Äußerlichkeit. Luther kritisierte später, dass die Gebete und Lieder nur kühl dahin geleiert wurden und bezeichnete sie als gedankloses Geschwätz. Ja, das ist das Problem, wenn wir durch ein Gebetsbuch beten. Ja, aber Geschwister, wir können schnell auf die anderen schauen, aber wie ist es bei uns, wenn wir in der Gemeinde Lieder singen? Auch da kann ziemlich schnell es nur noch eine Gelaber sein, ohne dass das Gesungene vom Inneren kommt und das Innere berührt. Okay, wir müssen halt noch 3 Lieder singen, ja, das singen wir halt. Ja. Bin ich dabei? Verstehe ich, was ich singe? Verstehe ich, dass die Lieder Gebete sind? Und das ist die Gefahr der Tradition. Und wiederum der Gefahr bei Luther, du musst es, um überhaupt vor Gott bestehen zu können. Luther gab sich größte Mühe, all diese Pflichten gewissenhaft zu erledigen. Seine Seele fand aber keine Ruhe. Luther fand er keine Alternative. Und so wurde er noch strenger gegen sich selbst. Und je strenger er wurde, umso mehr Fehler entdeckte er an sich. Er war sehr ehrlich. Er merkte, es geht nicht. Seine Fehler beichtete er bis zu 6 Stunden lang. Stellt euch das mal vor, ja. Trotzdem eine Frage an uns. Ich komme gut vor Gott, ja, Herr, vergib mir alle meine Sünde. Amen. Für Luther war es klar, was Sünde heißt. Aber er fand keinen Weg weg von dieser Schuld. Also noch mehr und noch mehr. Lass mich lang beichten. Eventuell wird es vor Gott kommen. Aber war es nicht auch dies, was auch später auch Paulus mal erkannte? Aber bei Luther war es schlussendlich so, bis er selbst zur Erkenntnis kam, dieser Weg der Werksgerechtigkeit ist eine Sackgasse. Er war satt von diesen Werken. Und deshalb hat er, auch Luther, so einen Kampf gehabt gegen gewisse, auch biblische Bücher. Zum Beispiel Jakobus. Luther in seiner teilweise grobe Sprache und Ausdruck, und er hatte einen groben Ausdruck gehabt, nannte er den Jakobusbrief eine strohende Apistel. Weil er hatte Mühe gehabt, weil Jakobus legt Wert auf Werke. Aber wir müssen verstehen, die Werke in Jakobus sind Werke, wo du gläubig geworden bist. Ein Frucht des Gnade, ein Frucht des Geistes Gottes in dir. Siehe Epheser 2, 8 bis 10. Aber nun zu deinen Kämpfen waren anders. Und ja, und das erkennt nochmal genau wie ein Luther, erkannte es auch Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Dort auf dem Weg nach Damaskus, wo Christus sich eben offenbart hat. Und Paulus sagt dann in Philipper 3, die Verse 4 bis 11, und ich lese nur die Verse 7 und 8. Philipper 3 lesen wir. Entschuldigung, es war gerade bei Epheser. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Auch Paulus war so ein Eiferer, ähnlich wie ein Luther. Kann ich mal schauen, der Kopfhörer funktioniert nicht. Ja, kannst du mal schauen, ob der, vielleicht muss man ein anderes Gerät geben. Also, weiter, auch Paulus erkannte dies, was auch Luther erkannte. oder besser gesagt Luther erkannte, was Paulus erkannte. Ich kann nicht vor Gott bestehen. Ich kann Gott gar nichts bringen. Nichts, nein, gar nichts. Und ich achte das, was ich als eigene Kraft geleistet habe, wo ich wirklich meinte, ich kann vor Gott bestehen, als Dreck. Als Dreck. Das ist ganz eine wichtige Erkenntnis. Nicht mehr der Mensch ist im Zentrum. Nicht mehr meine Werke sind im Zentrum. Das ist der Unterschied, oder besser gesagt, da gibt es diesen Kampf zwischen Gesetz und Gnade. Ist das Gesetz schlecht? Lass uns eins mal kurz hineinschauen. Deshalb im Judentum wird das Schabbatlesen, also das Toralesen, in sogenannte Abteilungen, Abschnitte geteilt. Und diese Abschnitte heißen Parashot. Und es gibt ein Parasha in der Synagoge und diese Parasha heißt Ki Tetzé. Ki Tetzé, es ist dieser Abteil von 5. Mose 21 bis Kapitel 25. Und dann gibt es noch einen Abschnitt, den wir später sehen, aus Jesaja, wo auch dann gelesen wird. Und in dieser Lesung in der Synagoge sehen wir diese Extreme. Auf der einen Seite der Gesetzlichkeit, Gottes Gesetz, Gottes Maßstab und dann wiederum Gottes Gnade. Wie kannst du dies erfüllen, was das Erste verlangt? Und dieser Teil aus 5. Mose 21, es ist dieser Teil mit den meisten Gesetzen und Regeln für den Alltag. Zum Beispiel in Kapitel 22, Vers 4 von 5. Mose lesen wir, da sehen wir, wie Gott erstmal für die Schöpfung sorgt. Du sollst nicht zusehen, wie der Esel deines Bruders oder sein Rind auf den Weg fallen. Und du sollst dich ihnen nicht entziehen, sondern du sollst ihnen unbedingt aufhelfen. Sehr schön, nicht? Und dann wiederum, Vers 6, wo es steht, wenn du zufällig auf dem Weg eine Vogelnest antriffst, auf irgendeinem Baum oder auf der Erde, mit Jungen oder mit Eiern, während die Mutter auf den Jungen oder auf den Eiern sitzt, so sollst du die Mutter nicht samt die Jungen nehmen. Ganz klare Ordnung auch in Bezug auf der Schöpfung, Schöpfung Gottes. Und diese Gebote zeigen uns schlussendlich die Liebe Gottes zu seiner Schöpfung, aber auch zu seinen Kindern. Aber genau diese gleiche Absicht, wo diese Regel hat, gibt es auch andere Gesetze. Wenn wir zum Beispiel Kapitel 21, Vers 18 bis 23 lesen, ich lese es jetzt nicht, aber da geht es, was der Resultat ist, der schlimmste Krankheit überhaupt, die Sünde. Wo auch der Gesetz keine Arznei bieten kann. Da geht es um die Strafe, zum Beispiel über den widerspenstigen Sohn. Wisst ihr, was man mit einem widerspenstigen Sohn machen musste? Wisst ihr was? Süchtiger. Und wenn er Züchtigung nicht gebracht hat und schlussendlich er offensichtlich gegen seine Eltern rebelliert, man muss ihn, das ist Neues Testament, aber damals musste er ihn steinigen. Okay? Also, schon hart, nicht? Okay, funktionieren die Geräte bei aller jetzt? Super. Okay. Also, im gleichen Text sehen wir die Strafe über einen Vergewaltiger, eine Hure, die sollte aus der Gesellschaft entfernt werden durch die Todesstrafe. Also das Gesetz zeigt, wie schuldig ein Mensch eigentlich ist. Aber das Gesetz gibt etwas nicht. Er gibt keine Lösung für was? Für die Sünde. Er gibt keine Lösung. Er macht dich schuldig. Und da ist das Gesetz sehr wichtig. Die Erkenntnis, ich bin schuldig. Und das Gesetz macht schuldig. Und Paulus sagt in Bezug auf das Gesetz, in Römer 7, Vers 12, Römer 7, 12, wir nehmen ja den Römerbrief, auch bei uns da in der Gemeinde in Bern, nehmen wir es ja Vers zu Vers durch, wir sind schon ein bisschen weiter als in Dübendorf, Ja, wir sind in Kapitel 12 jetzt angelangt. Aber da haben wir diese ganze Thematik der Gnade durchgenommen. Der Mensch, der nicht vor Gott bestehen kann. Und wiederum, was Gott vollbracht hat. Und dann lesen wir in Bezug auf das Gesetz, Vers 12, so ist nun das Gesetz heilig. Und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und Paulus sagt ganz klar, das Gesetz ist gut. Das Gesetz zeigt uns, wie schlimm unser Zustand vor Gott ist. Darum tun die gut, das Gesetz zu studieren. Weil so mehr wir das Gesetz verstanden haben, haben wir was verstanden? Wie groß Gottes Liebe und Gnade gegen uns verlorene Menschen ist. Und genau das geschah bei Luther. Weil durch das Forschen des Gesetzes und durch diese Gedanken, ich muss Gott was bringen, hat er verstanden, ich kann Gott gar nichts bringen. Also noch mehr machen, noch mehr tun. Bis dieser Moment kam, dieser Befreiungsakt. Vers 13 von Römer 7 lesen wir, hat nun das Gute mit dem Tod gebracht. Und sagt Paulus in seiner typischen Art, das sei ferne. Und die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbart werde, durch das Gute mein Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde, durch das Gebot. Also durch das Gebot zeigt sich nochmal, wie schlimm Sünde wirklich ist. Das ist, diese Wahrheit ist auch für unser geistliches Leben als Christen von enormer Wichtigkeit. Weil, ja, etwas geschieht in unserem Leben oft. Wir bagatellisieren Sünde. Wir tolerieren sogar Sünde. Und wir merken nicht, ist nicht dies, warum Christus gestorben ist? Ist nicht dies der Grund, warum wir entfernt waren von Gott? Und das war für Luther sehr klar. Das ist auch für Paulus sehr klar. Also das Gebot ist heilig und das Gebot oder das Gesetz offenbart uns die Sünde und die Sünde zeigt uns, du bist getrennt von Gott. Und die Trennung von Gott und die Sünde brachten Tod und eine Schlussfolgerung, du kannst vor Gott nicht bestehen. Du bist in der Zustand geistlich tot, in diesem Zustand. Egal was du tust. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Und tatsächlich, wenn wir das Gesetz anschauen, dann kommt diese berechtigte Frage, wer kann vor Gott bestehen? Wer? Keiner. Keiner aus eigener Kraft. Keiner kann vor Gott bestehen. Wenn wir vor Gott das Gesetz anschauen und verstehen, fragen wir uns, wie kann folgende Prophetie sich je erfüllen? Jesaja 11, Vers 6 und 9. Ich möchte das gerne vorlesen. Jesaja 11, die wunderbare Prophezeiung und Verheißung über eine Zeit, die noch kommen muss. Das Gesetz, der Sünde hat alles zerstört, aber da kommt diese Verheißung, wo es steht, da wird der Wolf bei der Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein. Und ein kleiner Knabe wird sie streiben. Sie werden nicht Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligums. Denn die ganze Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Wie ist diese Prophezeiung überhaupt möglich? Das Gesetz zeigt uns, der Mensch wird nie vor Gott bestehen können. Du bist schuldig vor Gott. Und trotzdem wissen wir, dieses Wort wird sich erfüllen. Es kommt eine Zeit, wo alles anders sein wird. In Römer 9, die Verse 9 bis 12, da lesen wir ganz klar. Lass uns diese Verse lesen. Römer 3, die Verse 9 bis 12. Sie haben gewiss, sehen Sie auch eine Schlussfolgerung von Paulus in Bezug auf das, der Mensch, der schuldig ist. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und da kommen wir zurück zu dieser Bibellesung in der Synagoge. In der Bibellesung in der Synagoge, 5. Mose 21 bis 25, diese absichtsvolle Regel und Gesetze, welche man erfüllen muss, um vor Gott zu bestehen. Diese Regeln und Gesetze, vor allem die Gesetze, die uns schlussendlich nur eins machen, schuldig vor Gott. Da kommt ein anderer Abschnitt, der auch gelesen wird, parallel zu 5. Mose, und das ist Jesaja 54. Ja, so schade, dass in diesem Abschnitt nicht auch Jesaja 53 gelesen wird. Weil der wird tatsächlich nicht in der Synagoge gelesen. Und trotzdem, Jesaja 54, ich möchte die Verse 8 bis 10 lesen. Der zeigt uns auf der einen Seite das Gesetz, die Schuldhaftigkeit des Menschen und dann wiederum Gottes Gnade. Mit dem Blick auf Israel. Und wir lesen, in überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und das soll mir sein wie die Wasser Noahs. Wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nie mehr die Erde überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig werden, noch dich schelten werde. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Er spricht über Israel. Er spricht, ja, das Gesetz macht dich schuldig, aber dann wiederum, meine Gnade wird dich reinigen. Und ja, Israel ist ein Bild für den gerechten Zorn Gottes. Aber Israel ist auch ein Bild für Gottes einmalige Gnade. Wenn wir durch das Alte Testament gehen, sehen wir, wie Gott sagt, ihr habt es verdient, dass ich euch vernichte. Vernichte wegen eurer Schuld und Sünde. Wenn wir über Israel denken, denken wir über uns selbst auch. Auch wir haben keine Gnade verdient. Nicht eine von uns. Wir sind alle abgewichen. Jeder ging in den Irrweg. Es ist deine Gnade. Und da sehen wir, wie Gott selbst sagt, ich werde in meine Gnade euch erlösen. Und diese Erlösung gilt schlussendlich für Israel so wie auch für uns. Nur durch Jesus. Nur durchs Kreuz von Golgatha. Jesus Christus offenbart Gottes Gnade und Liebe. Durch seine Werke, Taten und Worte wurde die Liebe Gottes geoffenbart. Er legte die Fundament fürs Reich Gottes, für das zukünftige Reich Gottes auf Erde. Er legte die Fundament für das Reich Gottes auch heute, die Gemeinde. Jesus kam, warum? Um zu sterben. Er kam, um zu sterben. Und da lesen wir, und die Verse kennt ihr, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Liebe des Vaters, der seinen Sohn gesandt hat, um unsere alle Schuld auf sich zu nehmen. Der Unterschied zwischen das Gesetz, das Alte Testament und der Umgang mit der Sünde und Gnade und der Umgang mit der Sünde im Neuen Testament, es sind nicht zwei verschiedene Sachen oder zwei verschiedene Wege, um vor Gott zu bestehen. Nein, es gibt nur einen Weg. Aber das Alte Testament offenbart uns das Gesetz. Das Gesetz, das wiederum Gericht bringt. Aber das Gesetz und das Gericht zeigt dem Mensch wiederum, Mensch, du bist abhängig von Gott. Du brauchst ein Wirken Gottes. Und da kommt die Erfüllung von was das Alte Testament voraus und sagt, Gottes Wirken, Gottes Gnade. Und diese Gnade, wo im Alten Testament schon vorausgesagt ist, offenbart sich im Neuen Testament. Also sie widersprechen sich nicht im Geringste. Es ist diese fortlaufende Offenbarung Gottes. Und dort im Neuen Testament offenbart sich dies, was das Alte Testament nur vorausgesagt hat. Und wenn der Mensch im Alten Testament vielleicht innerlich diesen Kampf auch hatte, wie kann ich vor Gott bestehen? Wie Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wie Abraham glaubte auf etwas, was Gott schlussendlich wirken wird. Weil aus eigener Kraft kann ich nicht vor Gott bestehen. Genauso wie in dieser Synagogenlesung, da sagt das Gesetz, offenbart diese Lesung Gottes Gnade. Und genau dies haben auch wir alle erfahren. Gottes Gnade, wenn wir Kinder Gottes sind. Wenn du aber tief in dir damals dachte, wo du dich bekehrt hast, ja, ich kann vor Gott bestehen, durch eigene Werke. Wenn du heute denkst, durch deine Werke bist du etwas Besseres vor Gott, dann hast du wahrscheinlich etwas nicht verstanden. Du kannst es gar nicht. Du kannst es gar nicht. Und du wirst es auch nie sein. Nur durch Christus. Und als wiedergeborene Kinder Gottes müssen wir eins vor Auge haben. Wir haben Gnade bekommen. Dies nicht aus eigener Kraft. Gnade ist ein Werk Gottes. Weil die Gefahr ist, dass wir auch hochmütig werden. Ich bin was Besseres. Nein. Die Gnade führt uns wohin? Demütig vor Gott. Tiefe Dankbarkeit. Und es ist die Gnade, der uns schlussendlich wohin führt. Ja, da kommt Jakobus. Ein Leben zur Ehre Gottes. Und dazu kommt Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind seine Schöpfung. Du bist so was Neues geworden durch dein Wiedergeburt. Und nicht du lebst, sondern Christus lebt in dir. Ja, ich weiß, wir sind da in einem Spannungsfeld. Wenn ein Luther alles daran gesetzt hat, um vor Gott bestehen zu können, und schlussendlich erkannte, ich kann vor Gott nicht bestehen, haben wir oft im Christentum das umgekehrte Entwicklung. Ich bin erlöst, ich habe Gnade erfahren, Halleluja, jetzt bin ich frei, bis da ist alles noch richtig. Aber diese Freiheit wird missbraucht, um ein Leben zu führen nach meiner eigenen Begierde und Fleisch. Und da müssen wir gewahrt sein. Wir kommen bald zum Tisch des Herrn. Und der Tisch des Herrn ist eine Erinnerung an uns, welcher hohe Preis der Vater bezahlt hat. Was es gekostet hat, dass wir vor Gott überhaupt bestehen zu können. Und da ist wichtig, dass wir verstehen, du hättest nie vor Gott bestehen können. Nie vor ihm. Sehr unmöglich. Aber es war seine Liebe. Die Liebe des Vaters zu uns verlorenen Menschen. Es war seine Gnade. Und dass du zu Kind Gottes geworden bist, ist ein Akt Gottes. Das müssen wir uns einschärfen. Das führt uns in tiefe Dankbarkeit und Abhängigkeit. Das führt uns noch näher zu Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Deshalb ist diese Mahl so wichtig. Ja, wir lesen Es ist ein Erinnerungsmahl. So oft ihr das tut, tut das zu meinem Gedächtnis. Was Christus vollbracht hat, was der Vater durch den Sohn vollbracht hat, damit wir vor ihm bestehen können. Und das ist dies, unser anderer Solas, was eigentlich dort in der Reformation neu entdeckt wurde. Nochmal diese fünf Sola. Sola Fide, allein der Glaube. Solus Christus, allein Christus. Glaube und Christus kann man nicht voneinander trennen. Sola Scriptura. Es gibt eine Offenbarung Gottes. Und diese ist da im Wort Gottes, allein die Schrift. Sola Gratia, allein die Gnade. Du glaubst, dass Christus alles vollbracht hat, so wie es das Wort vorausgesagt hat. Und durch Gnade bist du errettet. Und nicht zu deiner Ehre. Soli Deo Gloria. Gott allein gehört die Ehre. Ihm allein. Wir sind, was wir sind. Allein durch Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist, der in uns wohnt. Das wurde für Luther so groß. So könnt ihr mir vorstellen, welche Erleichterung dies auf einmal war. Und dann wiederum, weil er diese Erleichterung erlebte, diese Wahrheit, wo durch das gesamte Wort Gottes sich offenbart, dann kam dieser Eifer, diese Botschaft brauchen alle Menschen, frei zu werden und in diese Freiheit ein Leben ganz zur Ehre Gottes. Ich hoffe, dass wir alle Gnade erfahren haben und dass wir auch dementsprechend Gnade leben. Ein Leben ganz zur Ehre Gottes. Amen. Möchtest du mit uns beten? Ja, aber Vater, wir danken dir für dieser Tag, wo auch der Schweizer Staat gewiss sich erinnert, ein großes Ereignis der Reformationszeit. Eine Zeit, wo du Menschen erweckt hast, Herr, durch deinen Geist, zurück zur Wahrheit. In dieser so dunklen Zeit, wo diese Entfernung von dir so groß war. Auf der einen Seite Menschen wirklich vor dir bestehen wollten, aber sie konnten es nicht. Die geistliche Dunkelheit war da. Und da brachtest du Licht hinein. Ein Einzelner, die wiederum eine ganze Erweckung auslöst. Zurück zu dir, Herr. Glaube wurde neu entdeckt. Glaube. Oder wo glaubt, dass am Kreuz alles vollbracht worden ist, um einmal vor dir zu bestehen. Und es gibt nur einen Weg zum Gott und Vater, haben sie erkannt. Dieser Weg heißt Jesus Christus. Und all dies offenbart sich in dein heiliger Wort. Und so sagen wir Danke für dein Wort, Herr. Und vor allem Danke für deine Gnade. Ja, Herr, dir gebührt alle Ehre. Amen. Amen. Ja, wir wollen als Gemeinde vor den Tisch des Herrn kommen und möchte beten, die Brüder, die es verteilen werden, nach vorne zu kommen. Und wir wollen zum Tisch des Herrn kommen und vor Auge haben, es ist nicht nur eine Tradition. Es ist nicht nur, es gehört halt, da steht, wir sollten das regelmäßig machen, sondern dieses Mal sollte uns erinnern, aufrütteln und wieder eins groß zu machen. Das, was am Kreuz geschah,
war kein Nebensache. Dort am Kreuz von Golgatha offenbart sich Zorn. Gottes gerechter Zorn, das Alte Testament. Der Zorn Gottes über Sünder. Und dieser Zorn nahm der Sohn auf sich. Der Sohn, der Schöpfer aller Dinge. Aber dort am Kreuz von Golgatha offenbart sich Gottes Liebe. Der Zorn kam über seinen Sohn. Und die Liebe des Vaters offenbart sich zu uns verlorene Menschen. Zorn und Liebe. Am gleichen Ort, am Kreuz von Golgatha. Und alles, was das Gesetz verlangte, wurde dort erfüllt, am Kreuz von Golgatha. Und durch das Blut Jesu Christi, welches vergossen worden ist, ist alle unsere Schuld auf den Sohn. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Und wir sind heilig, gerecht, frei von jeglicher Schuld. Glauben wir dies? Bist du frei? Oh ja, du hast Kämpfe. Das haben wir alle. Aber deine Kämpfe und deine Ringe vor Gott mit deinen Kämpfen zeigen, du meinst es ernst. Aber eins musst du vor Augen haben. Auch deine Kämpfe, auch darum ist Christus gestorben. Auch dies hat er auf sich genommen. Aber, und diese Aber ist wichtig, so oft missachten wir dies, was am Kreuz geschah. Und wir treten es teilweise sogar als Christen mit Füßen. Und so sagt Paulus dann 1. Korinther, Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und diese Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig, dass dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Also unwürdig. Mir ist egal, ich lebe mein Leben weiter. Es ist mir egal, was der Herr von mir erwartet. Es ist egal, was der Geist mir sagt. Nein, es ist nicht egal. Der Preis war groß. Leben diese Gnade. Und dann sagt der Schrift, der Mensch prüfe sich aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Nochmal Vers 28, der Mensch prüfe aber sich selbst. Jeder prüfe sich selbst. Und wenn du Kämpfe hast, bring es vom Herrn. Wenn es dir aber egal ist, wenn Sünde dir egal ist, Weltlichkeit dir egal ist, dann lass das heute vor dir übergehen. Nimm es nicht und bring es in Ordnung. Missachte mir nicht dies, was am Kreuz geschah. Jetzt denkt vielleicht ein, ja, da muss ich ja perfekt sein. In Christus bist du perfekt, gerecht und heilig. Du bist es! Und du darfst jetzt vor ihm kommen und Danke sagen für dies, was er vollbracht hat. Sollen wir kurz ruhig werden? Jeder prüfe sich selbst. Und dann gehen wir zum Tisch des Herrn. Ich möchte zum Schluss noch mal einen Segen beten aus Hebräer Kapitel 13. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus dem Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Gnade sei mit euch allen. Amen.